Ja, Kehrtwenden im Leben, das ist das Thema der heutigen Predigt. Und so eine Kehrtwende um 180 Grad ist ja mehr als nur eine leichte Kursveränderung. Das ist ja ein kompletter Richtungswechsel. Und ich weiß nicht, ob ihr oder Sie Segler sind. Ich selbst habe eigentlich nur wenig Erfahrung vom Segeln. Sie könnten das sonst bestimmt besser, aber die Male, die ich mitgesegelt bin, erinnere ich mich, dass dieser Moment der Wende eigentlich ein ganz entscheidender und ganz aufregender war. Das liegt, denke ich, auch daran, dass die Verkehrsmittel, mit denen ich mich sonst fortbewege, Fahrrad oder Auto, bei denen ist so eine Wende eigentlich eine ganz easy Sache. Also wenn man so den Lenker oder das Steuerrad einfach nur um 1, 2, 3 Grad dreht, dann muss ich eigentlich nur noch abwarten. Irgendwann wird mein Fahrrad oder mein Auto diese Wende vollzogen haben und ich werde um 180 Grad gedreht haben. Oder wenn ich Lust habe, kann ich auch den Lenker einfach weiter festhalten und dann bin ich 360 Grad, dann bin ich einmal im Kreis gefahren. Also eigentlich eine ganz einfache Sache. Beim Segeln ist es aber nicht so. Und ich denke, es passt deswegen auch gut, hier den Bezug zum Leben zu ziehen. Beim Segeln habe ich verschiedene Faktoren. Ich habe zum Beispiel den Faktor Wasser. Ich fahre nicht auf einer glatten Asphaltstraße. Das Wasser kann mal glatt sein, aber überwiegend ist es doch sehr unruhig. Es kann Wellentäler geben. Es kann auch im Wasser Strömungen geben, die mich in eine andere Richtung ziehen oder drücken. Vielleicht sogar in eine Richtung, aus der gerade nicht der Wind kommt, eine andere, eine Gegenströmung. Der Wind ist, denke ich, der entscheidende Faktor. Aber auch der ist ja nicht immer konstant. Der wechselt die Richtung, auch innerhalb einer Wende, der wechselt die Intensität, der kann sogar sehr stark böig plötzlich werden. Und er bedeutet auch, er kann auch zum Beispiel mit sich bringen, Dinge wie Nebel oder Gischt, die aufsprüht. Also es gibt ganz, ganz verschiedene Faktoren, die mich beim Segeln beeinträchtigen. Und all das wirkt auf das Schiff im Moment der Wende. Und um so eine Wende beim Segeln einzuleiten, da muss ich eigentlich zuerst eine gewillte Entscheidung dafür treffen und das Ruder ein bisschen einlegen in die Richtung, in die ich segeln möchte. Aber anders als jetzt beim Auto oder Fahrradfahren, das Steuer nur noch festzuhalten, passiert etwas. Was passiert ist, dass die Trimmung des Segels nicht mehr ideal ist. Der Einfallswinkel des Windes ändert sich in dem Moment, wo ich das Ruder einlege. Was passiert ist auch, dass mein Schiff an Fahrt verliert. Fahrt wird rausgenommen. Und wenn man jetzt weiter auf Kurs bleibt, auf diesem eingeschlagenen Kurs, fängt an einem ganz bestimmten Punkt an, das Segel heftig zu flattern. Und das ist das, was ich auch noch sehr gut erinnere. Das ist ein Moment, der einem richtig ein bisschen Angst machen kann. Eigentlich ist es beim Segeln, wenn das Segel stimmt, ist eigentlich eine ruhige Angelegenheit. Ja, das Segel ist gebläht, man fährt so vorm Wind oder gegen den Wind. Aber in diesem Moment der Wende fängt plötzlich das Hauptsegel an, wie wild zu flattern. Es ist sehr laut, es ist sehr hektisch, sehr unkontrolliert. Und jetzt ist ein entscheidender Punkt. Wenn jetzt nicht die Wende kommt, verliert das Schiff vollends die Fahrt und seine Wende kann auch scheitern. Und in diesem Moment der Wende, was entscheidend ist, ist, dass der Mastbaum umgeschmissen wird oder bei größeren Schiffen herübergezogen wird. Der Baum ist also an dem Mast eine Querstange, die befestigt ist, an dem jedes dreieckige Segel aufgespannt ist. Und dieser Baum muss rübergeworfen werden auf die andere Seite und mit einer Winch rübergezogen werden, damit der Wind von der anderen Seite ins Segel fällt. Wenn das nicht passiert, kann die Wende auch nicht vollzogen werden. Aber wenn dieser Baum rübergeht, dann merkt man plötzlich, jetzt kommt der Wind wieder, er bläht das Segel von der anderen Seite und jetzt kann man auch wieder anfangen, dieses Segel zu trimmen, es wieder auf Spannung zu ziehen. Und dann merkt man auch, dass der Wind nicht mehr gegen einen arbeitet, sondern wieder für einen. Der Wind, der von der anderen Seite jetzt kommt, bläht das Segel und lässt das Schiff die Wende vollenden und bringt es auf den neuen Kurs und dann kann wieder Fahrt aufgenommen werden. Also dieser Moment der Wende ist bei einer Regatta der über Sieg oder Niederlage entscheidet häufig. Aber es ist auch der hektischste, der angestrengtste und der entscheidende Moment ist. Auch der letztlich, der entscheidet, ob man eben wieder an ein Ziel kommt oder auf altem Kurs bleibt und hinaus aufs offene Meer fährt. Ich glaube, Gott will Kehrtwenden im Leben von Menschen erreichen und bewirken. Und ich glaube, er will sie auch benutzen zu seiner Verherrlichung. Und meine erste Frage an dich ist heute Morgen, gab es schon mal so eine Kehrtwende in deinem Leben? Wir haben in der Schriftlesung gehört, dass Jesus Menschen zu sich gerufen hat und er hat sie auch aufgerufen zu einer Kehrtwende. Er rief einfache Leute, Fischer, die kannten sich bestimmt auch aus mit dem Segeln und dem Wind, rief sie dazu auf, ihm zu folgen. Und es ist möglich, dass diese ersten Jünger Jesus schon einmal gehört haben, denn wir lesen in Matthäus 4, Vers 17, dass Jesus unterwegs war in ganz Galiläa und er hatte eine Botschaft. Er begann zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe gekommen. Buße, das ist ein altes Wort, aber es passt ganz gut zu unserem Thema, denn da ist auch diese Kehrtwende mit drin. Buße bedeutet letztlich, den alten Kurs, den man bisher gefahren hat, zu verlassen und auf einen ganz neuen Kurs zu gehen, eine Kehrtwende zu machen, um 180 Grad. Und Jesus sagt auch, tut Buße, denn das Himmelreich ist zu euch gekommen. Gott ist zu euch gekommen. Jesus sprach nämlich von sich selber. Das Himmelreich hat nicht wird nicht erst anfangen, wenn Jesus ein zweites Mal wiederkommt oder im Himmel. Jesus sagt hier, das Himmelreich hat angefangen, weil ich bin zu euch gekommen. Deswegen kehrt um. Und ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, aber mit dieser Aufforderung, tut Buße, setzt Jesus etwas voraus. Er setzt nämlich voraus, dass die Menschen eigentlich recht gut wissen, was in ihrem Leben nicht in Ordnung ist und was sie lieber lassen sollten. Jesus gibt gar nicht so eine lange Moralpredigt oder zählt alles Mögliche auf, wovon die Leute jetzt lassen sollen. Er sagt einfach dies, kehrt um, denn das Himmelreich ist zu euch gekommen. Die Dinge zu lassen, die in unserem Leben nicht in Ordnung sind, die nennt die Bibel Sünde, auch ein altes Wort. Was es letztlich bedeutet, was wir darunter verstehen können, ist all das, was uns davon abbringt, ein Leben in ganz enger Gemeinschaft mit Gott zu leben. Das ist nämlich ursprünglich unsere Bestimmung gewesen. Ursprünglich wollte Gott, dass er in ganz, ganz enger Beziehung zu uns lebt. Und Sünde ist eben all das, was uns davon abhält, in dieser engen Beziehung zu ihm zu leben. Wenn man sich das anguckt, eine wortwörtliche Übersetzung dieses alten hebräischen Wortes kann auch sein Zielverfehlung. Das ist eine sehr, sehr gute Beschreibung. Sünde ist, wenn du das Ziel verfehlt hast. Sünde ist nicht irgendwie die Tat oder das sündige Verhalten. Uns sind ja vom geistigen Auge dann bestimmt alle möglichen moralischen Verfehlungen, die uns da in Sinn kommen, was wir darunter verstehen. Aber Sünde meint letztlich, das Ziel verfehlt zu haben. In der englischen Sprache hört man das auch noch, zum Beispiel beim Bogenschießen oder beim Dart, wenn ein Spieler die Scheibe nicht trifft mit dem Pfeil, dann heißt es, you sinned, du hast gesündigt, du hast das Ziel verfehlt, wenn die Scheibe gar nicht getroffen wurde. Dann ist es auch egal, ob ich überhaupt nicht gezielt habe und da ist die Scheibe und ich habe dahin geschossen oder ob ich nur ein bisschen verfehlt habe und er ist ein Hauch neben der Scheibe gelandet, der Pfeil. You sinned, du hast gesündigt, du hast das Ziel verfehlt. Das meint das. Das Ziel unseres Lebens war die enge Gemeinschaft mit Gott. Und wie das heute vielleicht aussehen kann, was das meint, ich glaube, da hilft mir immer, wenn ich mir vor Augen führe, wie Gott eigentlich ist. Gott ist in seiner Eigenschaft heilig. Gott ist wahrhaftig. Jesus sagt von sich selbst, er ist die Wahrheit. Gott ist auch liebevoll, er ist Liebe und er ist auch rein. Und wenn ich dann an mein eigenes Leben denke, dann weiß ich, ja, du verfehlst das. Mein Verhalten ist ganz sicher nicht heilig. Heute nicht und war es auch nicht. Ich bin immer ganz beeindruckt, wenn ich Jugendliche bei uns sehe, die ein Jahr für Gott machen, wie die mit 19, 20 schon entschieden sind für Jesus, ihm nachzufolgen, ihn zu besser kennenzulernen und auch ihr Leben auf ihm aufzubauen. Und ich denke manchmal, boah, wo warst du mit 19, 20? Da hast du eigentlich rumgegammelt, hast du Zivi gemacht, dann bist du ins Studium gegangen, aber das war überhaupt nicht auf meinem Plan irgendwo. Und ich bin immer ganz, ganz begeistert, wenn ich das sehe, wie junge Menschen schon entschieden für Jesus sein können. Also mein Verhalten ist ganz sicher nicht heilig. Wahrhaftigkeit, natürlich versuche ich die Wahrheit zu sagen. Natürlich versuche ich Integrität zu besitzen. Und gleichzeitig weiß ich aber auch um die Momente, wo ich eigentlich Dinge vielleicht schon erkannt habe, wo ich eine Überzeugung gewonnen habe und ich merke, ich handle nicht eindeutig und entschieden danach, weil ich mir sage, oh, wenn du das jetzt so klar vertrittst, werden vielleicht Leute von dir enttäuscht sein oder du stößt Leute vor den Kopf und dann verbiege ich mich und dann redet um einen heißen Brei oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, das ist eigentlich nicht exakt so, wie deine Überzeugung ist. Das ist nicht wahrhaftig. Oder auch Liebe. Wie häufig passiert es, dass ich zu meiner Frau oder zu meinen Kindern mal nicht liebevoll spreche? Passiert eigentlich fast jeden Tag. Oder eben auch Reinheit. Meine Gedanken sind nicht rein. Ich bin immer ganz froh, dass das nur Gedanken sind. Und ihr, die nicht hören könnt, da müsste ich ja im Boden versinken, wenn ihr alle meine Gedanken hören könntet. Also ich weiß, wo ich in meinem Leben das verfehle, was Gott eigentlich ist und was er erwartet, voraussetzt, um in enger Gemeinschaft mit ihm zu sein, weil es sonst einfach nicht geht. Und ich sehe, wie krass ich dieses Ziel verfehle. Und dann finde ich es eben so überwältigend, dass Jesus hier in diesem Text, den wir in der Schriftlesung gehört haben, diese Dinge weiß, aber er sich ihnen auf eine Art und Weise annimmt, dass er genau diese unperfekten Menschen anspricht und aufruft, dass sie ihm nachfolgen. Petrus war, wenn ihr die Bibel ein bisschen kennt, ganz sicher kein perfekter Mensch und auch Jakobus und Johannes zum Beispiel. Johannes war ja auch noch nicht jetzt der Evangelist in dem Moment, sondern Jakobus und Johannes, sie werden auch als die Donnersöhne bezeichnet. Das waren bestimmt Jugendliche, die auch mal mit den Worten wirklich über die Stränge geschlagen haben oder vielleicht auch mal sehr arrogant rüberkamen. Ich kann mich ganz gut mit denen identifizieren. Und das sind die Leute, die Jesus anspricht, dass sie ihm nachfolgen. Jesus ist an einer Sache interessiert, nämlich den Menschen von seiner Zielverfehlung zurückzubringen und an sein Ziel wieder zu bringen, in diese enge Gemeinschaft zu ihm, zu Gott zu rufen. Und es geht ihm in dem Moment auch nicht irgendwie um Moral. Gott ist nicht interessiert an verbesserten moralischen Menschen, sondern er möchte, dass Menschen mit ihm wieder ins Reine kommen und dass sie wieder an ihr Ziel gebracht werden, in diese enge Gemeinschaft zu ihm kommen. Wie kann Jesus das tun? Ja, das kann er. Das kann er, denn vor 3 Wochen haben wir Karfreitag und Ostern gefeiert und wir haben da gefeiert, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, um all diese Sünde, all das, was in unserem Leben das Ziel verfehlt, wegnimmt und trägt. Und er ist derjenige, in dem wir Menschen wieder eine Versöhnung und eine Wiederherstellung der Einheit mit Gott erleben können. Deswegen kann Jesus das Menschen wieder an ihr Ziel führen. Und so ruft er eben diese unperfekten Jünger zu sich. Und er ruft aber nicht nur die Jünger in diesen Versen direkt auf, ihm jetzt ganz praktisch nachzufolgen. Sein Ruf geht letztlich an alle und sein Ruf ist, tut Buße, kehrt um. Denn ich bin zu euch gekommen, ich bin da, also kehrt um. Diese Aufforderung geht an alle. Und der Ruf, der zieht sich eigentlich durch die ganze Bibel. In Psalm 50, Vers 15 lesen wir zum Beispiel, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Das sagt Gott, dass auch wir ihn anrufen dürfen und übertragen auf das Segeln, kann das zum Beispiel bedeuten, dass wir anfangen, unser Ruder so leicht in die Richtung auf Jesus und Gott hin einzulenken. Ja, vielleicht hat manche auch schon angefangen, mal nach Gott zu fragen oder festzustellen oder einfach zu fragen, was möchte Gott oder wie ist das mit diesem Angebot Jesu, ihm zu folgen oder sich von ihm versöhnen zu lassen mit Gott. Und manche hat dann vielleicht festgestellt, wenn man so ganz bisschen das Ruder in diese Richtung auf Gott hinzu, also einlenkt, dass dann plötzlich was passiert, dass dann plötzlich die Fahrt im eigenen Leben eher unruhig wird. Da wird dann Fahrt aus dem Leben genommen, weil plötzlich eckt man irgendwo an. Da wird einem, das Segel fängt vielleicht an zu schlagen, weil man auch feststellt, mit dem, was Gottes Anspruch an mein Leben ist, das passt ja nicht so richtig vielleicht mit der vollen Geschwindigkeit und mit dem Kurs, den ich bisher gefahren bin, mit der Geschwindigkeit, die mein Boot hatte. Da stimmt irgendwo nicht mehr die Trimmung mit dem, was vielleicht vorher mein Leben bestimmen sollte und was Gottes Anspruch ist. Bis zu dem Punkt, dass man vielleicht hinlenken will auf Jesus, aber feststellt, es wird jetzt echt hektisch und ungemütlich. Ich habe alle Fahrt verloren, das ist ja richtig unbequem. Ich lenke wieder zurück, ich lege das Ruder wieder ein auf den alten Kurs. Man kann sehr wohl einmal auf Jesus eingelenkt haben, aber aufgrund dieses Gegenwindes, dieser fehlenden Trimmung, der verlierenden Geschwindigkeit, die Kehrtwende nicht vollzogen haben. Und dann geht man gern wieder auf den alten Kurs zurück, weil der bequem ist. Fährt jetzt vielleicht ein bisschen stärker am Wind, um sich ein bisschen vielleicht von dem Kurs vorher abzuheben. Aber am Ende der Regatta wird man nicht im Hafen wieder ankommen, weil die Kehrtwende eben fehlt. Und gleich einfach 3 Kapitel weiter spricht Jesus das an oder auch solche Menschen an. Und er sagt in Matthäus 7, Vers 21 bis 23, sagt er, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der im Himmel ist. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt oder durch deinen Namen Geister ausgetrieben oder durch deinen Namen Wunder getan? Und dann werde ich ihn bekennen, ich habe euch nicht niemals gekannt. Weicht von mir. Ja, die Wende beim Segeln, haben wir vorhin gehört, kann man letztlich nur vollziehen, wenn dieser Baum umgeschmissen wird und man zulässt, dass der Wind von einer anderen Seite in das eigene Segel fällt. Und übertragen auf das Leben bedeutet dieses Umwerfen des Baumes, bis zur letzten Konsequenz letztlich sein Leben auf Gott zu bauen, den Wind aus seiner Seite ins Segel fallen zu lassen und auch das Ruder an Jesus selbst abzugeben. Nicht mehr selber zu bestimmen, welchen Kurs ich einschlage, auch nicht mehr zuzulassen, dass der Wind oder der Wind, die Richtung, die mich treibt, die meiner eigenen Wünsche und Pläne für mein Leben ist, auch nicht das, was meine Umgebung sagt für mich, vielleicht meine Familie oder Leute auf der Arbeit oder was einfach Trend oder Richtung dieser Welt ist, sondern ganz neu danach zu gucken, was ist der Wunsch Gottes? Das ist auch das, was Jesus hier anspricht in Matthäus 7. Nicht der, der einfach nur Gott bekennt mit dem Namen, sondern der, der das tut, was im Wort Gottes steht. Der Baum ist dann umgeworfen, wenn du die Kontrolle abgegeben hast über dein Leben und jemand anderen entscheiden lässt, wo du ankommen wirst. Jemand anderen das Ruder zu übergeben, nämlich Jesus, und ihn letztlich die Wende vollenden zu lassen für dich. Und dann ist das Schöne, dann merkt man plötzlich, wenn diese Wende aber vollbracht ist, wenn einmal die Entscheidung getroffen wurde, dass der Wind jetzt aus einer anderen Richtung kommen soll, dieser Baum umgeschmissen ist, dann arbeitet auf einmal der Wind für dich. Ja? Die andere Seite ist eben die Richtung Gottes. Gottes Wind treibt dich dann. Er sorgt dafür, dass dein Segel sich wieder füllt, dass auch die Trimmung in deinem Schiff wieder stimmt. Und der Wind aus der neuen Richtung lässt letztlich das Schiff die Wende vollenden, drückt dich dann rüber und bringt dich auf richtigen Kurs. Das ist ein schönes Bild auch für Gottes Geist, der Wind, der dich nach vorne bringt. Gott ist auch nicht jemand, der einfach nur unbeteiligt im Hafen sitzt und da draußen mit dem Feldstecher guckt, ach ja, da draußen ist Markus mit seinem Boot. Na, ich hoffe, er schafft die Wende und kommt dann auch hier an. Nein, er sitzt aktiv mit dem Boot durch Jesus selbst und er möchte, dass wir ihm das Ruder übergeben und dann ist er tatsächlich da mit seinem Geist, mit seinem Wind und treibt uns in seine Richtung. Ein sehr schönes Bild, wie Gott uns diese Wende auch vollenden lässt. Aber es bedeutet eben, das Ruder abzugeben und jemand anderen die Richtung vorgeben zu lassen. Ja, das war die eine Kehrtwende im Leben der Jünger in Matthäus 4. Aber es gibt noch einmal eine Kehrtwende in ihrem Leben. Diese Kehrtwende findet jetzt in dieser Zeit statt. Ich meine damit nicht das Jahr 2018, sondern in der Zeit zwischen Ostern und Himmelfahrt, in der wir uns jetzt auch gerade befinden. Und zwar in Matthäus 28, Versen 16 bis 20, lesen wir noch einmal von einer Kehrtwende. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa, an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Was wir hier lesen, ist auch eine Art von Kehrtwende, nicht auf der Ebene der Buße und der Lebensumkehr, von der ich eben gesprochen habe. Das ist ganz sicher die erste und entscheidendste Wende im Leben eines Menschen. Aber wir erleben hier noch einmal eine Kehrtwende auf einer anderen Ebene. Und ich denke, das ist interessant und gut für uns zu wissen, die wir vielleicht schon eine Weile mit Jesus gehen. Auf einer anderen Ebene erleben wir jetzt eine Kehrtwende bei den Jüngern. Das liegt daran, dass sie damals vor 3 Jahren oder eben 24 Kapitel weiter vorne bei Matthäus 4 herausgerufen wurden aus ihrer Umgebung. Sie wurden herausgerufen aus ihrem alten Job, von ihrer Familie, aus ihrer Heimatstadt. Und Jesus hat ihnen zugerufen: Folgt mir direkt nach, kommt mir nach, geht mit mir. Und so sind sie in den letzten 3 Jahren mit ihm zusammen gewesen, ganz eng. Sie sind in diese enge Gemeinschaft mit Jesus selbst wieder gekommen. Man kann sagen, sie sind am Ziel angekommen, Ziel erreicht. Doch was passiert jetzt? Jesus kündigt an, dass er sie verlassen wird, dass er nicht mehr so sichtbar, hörbar, fühlbar bei ihnen sein wird, wie sie es kannten in den letzten 3 Jahren. Er sagt, er wird wieder nach Hause gehen zu seinem Vater. Und er sendet diese Jünger wieder zurück zu den Menschen. Er sendet sie wieder zurück in ihre alten Dörfer und Städte, zu ihrem Volk, woraus er sie einmal herausgerufen hat, aus der direkten Nachfolge zu Jesus für diese 3 Jahre. Nun sendet er sie wieder zurück. Noch so eine 180-Grad-Kehrtwendung, wie wir das auch auf dem Verkehrsschild in der Anmoderation gesehen haben. Jetzt geht wieder zurück. Geht nach Galiläa, wo ihr herkommt. Geht nach Judäa. Geht nach Samaria. Geht sogar bis in die anderen Länder, bis zu den Rändern der Erde. Und erlöst praktisch auch in gewisser Hinsicht diese enge Gemeinschaft der 11 dann dort noch auf, indem er sagt: Und ihr werdet jetzt auch teilweise alleine gehen. Ihr werdet vielleicht zu zweit gehen, zu dritt. Es werden neue dazukommen. Aber jetzt endet das hier und jetzt kommt etwas anderes für euch. Geht wieder zurück. Und ja, ich denke, das ist auch ein relativ unbequemes Manöver für sie, zu dem er sie jetzt hier aufruft. Denn es ist eine Sache, Jesus einfach nur direkt zu sehen und ihm zu folgen, wo er hingeht. Er hat auch für sie gesorgt, was Ernährung und sowas, Essen und sowas war. Und nun sollen sie auf einmal wieder selbst aktiv werden. Sie sollen sich trennen voneinander, die alte Gemeinschaft auflösen, neue Weggefährten suchen, in andere Länder gehen, zu zweit oder zu dritt selbst verkündigen, selbst Gottes Willen unter den Völkern tun. Ich glaube auch, das ist eine Wende, die ähnlich heikel und unbequem sein kann, auch auf uns bezogen. Ich weiß nicht, ob ihr auch so seid, dass ihr dann das große Flattern kriegt, also dass vielleicht das Flattern in den Knien oder das flatternde Herzmuskel oder was auch immer bei euch das Wehwehchen ist. Also es kann ja so manches bei uns dann flattern im Leben, wenn es richtig unbequem wird. Es geht jetzt darum, Christus nicht einfach nur noch zu folgen, sondern Christus zu bezeugen. Das ist, glaube ich, nochmal eine Kehrtwende, die für uns etwas Unbequemes sein kann. Denn meine Erfahrung ist, dass das nicht einfach so passiert. Ich bin immer total baff und auch dankbar und sag, glücklich sind die, die eine Bekehrung erleben, auch eine späte Bekehrung und dann ihr Leben radikal ändern und einfach rausgehen und aller Welt sagen, was Jesus mit ihnen gemacht hat und was sie erlebt haben und die übersprudeln und die Jesus einfach bezeugen. Das finde ich einfach immer unheimlich ermutigend, das zu sehen. Aber ich muss sagen, ich, der auch so ein Gemeindekind bin und nicht diese große Bekehrungsgeschichte feststellen kann, erzählen kann, ich muss mich immer wieder neu dazu entscheiden, auch Jesus zu bezeugen, nicht nur ihm vielleicht zu folgen. Wir können ja auch einen recht kuscheligen Kurs so als Christen wählen, also so ein Kurs, das kennt ihr sicherlich vielleicht auch, wo man, da hat man seine Gemeinde, man hat seinen Gottesdienst, vielleicht noch seinen Hauskreis, ist alles gut. Aber der Moment des Bezeugens, der ist eigentlich relativ unbequem. Ich habe das letzte Woche auch solche Erlebnisse wieder gehabt. Wir waren mit dem Lifeliner-Truck in meiner Heimatgemeinde in der FEG in Norderstedt, also nördlich von Hamburg, wo wir dann auch mit dazugekommen sind. Und da merke ich auch so, Markus, jetzt geht's drum. Da sitzen Menschen, komm, setz dich dazu und komm mit ihnen ins Gespräch und eier aber auch nicht rum, sondern komm, hör ihnen zu, komm mit ihnen ins Gespräch, lern sie kennen, aber dann irgendwann komm auch auf den Punkt, warum du hier bist und warum, was dich antreibt, weswegen wir jetzt hier stehen mit dem Truck oder was einfach in meinem Leben mir wichtig geworden ist. Jesus zu bezeugen, erwartet manchmal von uns auch nochmal eine Kehrtwende, auch in unserem Denken. Und ich glaube, das ist das, was Jesus hier in diesem Missionsbefehl, heute ist ja Missionsgottesdienst, habe ich schon vielleicht gedacht, vielleicht redet er wieder über den Missionsbefehl, aber vielleicht nicht, über diese, mit diesem Aspekt. Ich glaube, es ist einfach für uns wichtig, immer zu denken, Folgen von Jesus, das ist erstmal das absolut Wichtigste. Ja, wir haben, wenn wir eine Kehrtwende für Jesus gemacht haben, dann sind wir Jünger Jesu, dann folgen wir ihm nach. Aber es kann trotzdem auf einer anderen Ebene im Leben von uns immer wieder Momente geben, wo Jesus uns neu herausfordert, auch nochmal eine Kehrtwende zu machen, vielleicht anders zu reden, andere Menschen zu sehen, den Blickwinkel auf den Verlorenen, der dort draußen ist, meinen Nachbarn, meinen Nächsten zu lenken und nicht nur auf den Kreis, in dem ich mich sonst so bewege, der vielleicht recht gemütlich für mich ist. Das kann sein, dass es Dinge sind in unserem Gottesbild, die uns neu klar werden, die sehr herausfordernd sind. Und wir müssen vielleicht eine alte Vorstellung von Gott aufgeben, eine neue gewinnen und uns neu auf etwas einlassen. Auch das kann unbequem sein, dort auf einen neuen Kurs einzuschwenken. Ich glaube, Gott will Kehrtwenden im Leben von Menschen erreichen und er will sie auch nutzen zu seiner Verherrlichung. Auf die eine Kehrtwende im Leben kommt es an und die ist dran, das Ruder abzugeben und Jesus Steuermann sein zu lassen in seinem Leben. Aber auch dann gibt es Kehrtwenden, die uns bewusst vielleicht die Bequemlichkeit aus dem Leben nehmen sollen. Ein bisschen Fahrt aus dem Schiff, die Trimmung bewusst anders zu machen, um nochmal den Wind aus einer anderen Richtung auf uns wirken zu lassen und vielleicht unseren Fokus von Gott verändern zu lassen auf andere Menschen, auf Dinge in unserem Leben, die wir vielleicht ignorieren wollten oder einfach ganz neu auf ihn, wo wir Jesus nicht so sehen wollten oder Gott nicht so sehen wollten, wie er eigentlich ist. Ihm gehört unser Leben und ich finde es auch interessant, wenn ich sehe, wenn andere Menschen seine Kehrtwende machen, mich ermutigt das. Menschen, die vielleicht auch mal eine radikale Kehrtwende oder eine etwas waghalsige Kehrtwende machen, mich ermutigt das zu sehen. Ja, krass, so verlässlich ist dann doch unser Steuermann, dass wir auch mit ihm einen Kurs fahren können, den andere vielleicht nicht empfohlen hätten, weil er einfach die Dinge in der Hand hält, weil er den Kurs kennt, weil er die Faktoren bestimmen kann. Er ist Herr über Wasser und Wind und er führt. Mich ermutigt das zu sehen, wenn Menschen diese Kehrtwenden wieder machen. Vielleicht ist auch so eine Kehrtwende dran für dich oder für euch. Und ich glaube, dazu ist es ganz gut, einfach in so einem Moment sich zu überlegen, wo fährt mein Schiff eigentlich gerade hin? Was ist eigentlich mein Kurs? Und gibt es da etwas, was mein Steuermann mir vielleicht sagen möchte, wo es hingehen soll? Deswegen möchte ich dich einladen, einfach ja, von Jesus einmal sein erster Ruf, seine Einladung, die Kehrtwende auf ihn hinzumachen, ihm das Steuer zu übergeben. aber auch das andere, dich neu von ihm herausfordern zu lassen, welche Kehrtwenden vielleicht dran sind in deinem Leben, ihn vielleicht neu zu bezeugen. Und es gibt ein wunderbares altes Kinderlied, was ich denke, was hier gut passt, was ich euch zum Abschluss lesen möchte. Es lautet: Steig ins Schiff des Lebens, fahre übers Meer. Wilde Wellenberge sind dort um dich her. Alleine kommst du nie voran, nie voran, nie voran. Will Jesus dir als Steuermann, als den Steuermann. Ist wohl schöne Ordnung in dem Leben dein. Keine Last und Bürde darf gefährlich sein. Aber oft bringt das Leben halt doch Last und Bürden. Und was dann? Sicher wirst du fahren, Kompass Gottes Wort. Ohne diese Hilfe kommst du niemals fort. Viel Gefahren drohen, doch der Leuchtturm steht. Übers Meer des Lebens deine Reise geht. Alleine kommst du nie voran, nie voran, nie voran. Wähl Jesus dir als Steuermann, als den Steuermann. Licht am anderen Ufer, dort die Heimatstadt, die uns der Sohn Gottes schon bereitet hat. Ja, das wartet auf uns nach der Kehrtwende. Und dazu möchte ich euch auch einladen. Amen.